Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Im Zuge des Liberation Day, der großen Zollankündigung Trumps Anfang April, hat der US-Dollar entgegen vieler Prognosen massiv an Wert verloren. Die erratische Zollpolitik Trumps hat vor allem zu einer globalen Verunsicherung bei Verbrauchern und Unternehmen geführt. Nach Anzeichen für eine Kapitalflucht aus den USA haben Marktteilnehmer dann vermehrt von einer Vertrauenskrise des Dollars gesprochen. Dass diese Vertrauenskrise nach wie vor anhält, zeigen auch die jüngsten Diskussionen über eine vorzeitige Entlassung von Fed-Präsident Powell. Über die Diskussion um Powell, wie es bei den Handelsgesprächen zwischen der EU und den USA aktuell läuft und wo sich Euro-Dollar mittelfristig hinbewegen dürfte, darüber spreche ich heute mit Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Mein Name ist Mario Schimmels, ich bin Analyst im Research ebenfalls im Team von Sonja. Ja, hi Sonja, schön, dass du bei uns bist.
Sehr gerne, hallo.
Ja, der Dollar hat ja in diesem Jahr deutlich an Wert verloren, konnte sich aber in den vergangenen Wochen etwas erholen. Warum eigentlich? Hat sich die Nachrichtenlage in den USA verbessert oder was sind die Gründe?
Also ich sag mal, die Bewegung fing an Anfang Juli. Seit Anfang Juli hat der Dollar sich wieder ein bisschen erholen können. Und in den ersten Wochen, hätte ich gesagt, hat sich die Nachricht eigentlich nicht verbessert. Also es blieb ja sehr schwierig. Handelsstreit, Briefe, die ja geschickt wurden, das ganze Thema Fed. Also da hatte sich die Nachrichtenlage, glaube ich, nicht verbessert. Ganz zuletzt, am aktuellen Rand, gab es dann tatsächlich einige positive Überraschungen aus dem Konjunkturumfeld. Also wir gucken, es gibt einen Index von Bloomberg, der heißt Surprise Index, und der misst quasi den Unterschied zwischen den Daten, wie sie rauskommen und wie sie erwartet worden waren. Also er misst quasi immer nur das Überraschungsmomentum. Also sind es positive Überraschungen oder eher negative Überraschungen? Und dieser Index ist relativ tief im negativen Bereich gewesen. Das heißt, die Daten in den USA haben eigentlich im Schnitt immer die Erwartungen untertroffen. Und ganz zuletzt am aktuellen Rand sieht man, dass der Index jetzt wieder gestiegen ist. Der bleibt negativ, aber der ist deutlich höher. Das heißt, zuletzt in der vergangenen Woche eigentlich vor allem, gab es ein paar Datenpunkte, vor allen Dingen Retail Sales, also Einzelhandelsumsätze, die positiv überraschen konnten. Insofern, da könnte man sagen, da gab es ein bisschen positive Impulse. Aber ich glaube eigentlich, dass das, was wir in Korrektur jetzt gesehen haben, eben genau das ist, auch eine Korrektur. Wir hatten, wie du sagtest, eine sehr lange, deutliche Abwertung des Dollars und die wahrscheinlich auch einfach einen Ticken zu weit gelaufen war. Und ich glaube, dass das ein bisschen geholfen hat, wobei natürlich viele Probleme bleiben, Handelspolitik, aber auch die Fed ist natürlich ein Thema aktuell.
Ja, Stichwort Fed vielleicht, springen wir da mal direkt ein. Da wird ja immer wieder derzeit diskutiert, dass Jerome Powell, also der aktuelle Fed-Präsident, zurücktreten sollte. Zuletzt dabei angeblich wegen einer zu teuren Renovierung des Fed-Hauptsitzes. Wie groß ist denn das Risiko, dass Powell tatsächlich vorzeitig entlassen wird?
Also das wünscht sich natürlich Donald Trump. Das hat er immer wieder sehr, sehr deutlich kommuniziert. Mr. Too Late und The Biggest Loser Ever. Also die Sprache ist ja auch wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Ich hab das schon mal im Podcast hier gesagt. Also wenn ich mir vorstelle, dass Friedrich Merz auf Social Media geht und Christine Lagarde auf diese Art und Weise beschimpft, dann wird der Herr Merz wahrscheinlich nicht mehr lange im Amt. Also das ist für uns unvorstellbar, sowas. Rein juristisch ist es so, es gibt einen Passus in dem relevanten Gesetz, da steht im Endeffekt drin, dass der Fed-Präsident nur dann vorzeitig aus dem Amt entlassen kann, wenn es Cause gibt, also einen schwerwiegenden Grund. Das kann also sein, dass zum Beispiel, dass er körperlich nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf auszuüben, also Krankheiten. Aber auch, ich sag mal, Inkompetenz im Sinne von Misconduct, würde man im Englischen sagen. Also er muss irgendwas, Amtsmissbrauch ist, glaube ich, dann wahrscheinlich die beste Übersetzung dafür. Das Problem ist, dass Cause in diesem Gesetzestext nicht näher definiert ist. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen so eine vage Note, die Trump natürlich ausnutzen will. Da kommt jetzt diese Renovierung ins Spiel. Ich glaube, die sollte 1,9 Milliarden Dollar kosten. Es sind aber 2,5 geworden. Gut, ich meine, da können wir hier in Deutschland ja
nicht von singen. Studiert 21.
Ja, Elbphilharmonie. Genau, die Vergleiche drängen sich auf. Ich glaube, es würde sehr, sehr schwierig werden, ihm daraus einen Strick zu drehen. Aber ich sag mal, allein die Tatsache, dass es ein Thema ist. Und ich meine, was natürlich auch mitschwingt im Moment, ist ja diese Überlegung, dass man einen Nachfolger jetzt sehr früh benennen möchte. Also Powell wird ja nächstes Jahr im Frühjahr, läuft seine Amtszeit ja aus als Präsident der Fed. Und normalerweise würde einige Monate vorher ein Nachfolger nominiert werden. Und aktuell gibt es aber schon Listen vom Weißen Haus, welche Kandidaten man im Blick hat. Und da gibt es halt die Überlegung, dass man jetzt schon einen Nachfolger nominieren könnte und so eine Art Schattenpräsident aufstellt, was natürlich auch weiter so ein bisschen, ja, einfach zeigen würde, wie massiv der Druck hier ist.
Ja, das wird dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ihn sehr schnell zu einer Lame Duck machen, ja.
Das wäre die Idee, wobei das realistischerweise natürlich gar nicht so ist. Ich meine, dieser Schattenpräsident kann ja nichts entscheiden, der kann nichts machen, der sitzt in keinem Gremium, der ist nicht bei den Meetings dabei. Also der kann dann in der Weltgeschichte rumlaufen und irgendwie seine Meinung sagen, aber tun kann der ja auch nichts.
Ja, da gab es vielleicht auch ganz kurz dazu nochmal in der letzten Woche auch, ich glaube, der Walsh war das, der relativ deutlich wie so eine Art Job-Application, ja. Durch Kommentare von sich gegeben hatte. Das hört man jetzt im Moment öfters. Auch, ja. Auch die Kommentare so ein bisschen von Fettgouverneur Waller, der auch sehr...
Ja, es gibt da einige. Es gibt einige, die so ein bisschen warm laufen. Ich glaube, da gibt es einige Kandidaten, die sich, sagen wir mal so, vor allem dadurch hervortun, zum Großteil zumindest, dass sie Trump nach dem Mund reden. Und das ist natürlich so ein bisschen die beängstigende Perspektive, ne, fürs nächste Jahr dann.
Ja, ja. Okay, vielleicht nochmal zu dem Punkt, dass Paul ja nicht entlassen werden kann, aber allein die Tatsache, dass dermaßen so ein starker politischer Druck ausgeübt wird, ist das nicht schon ein Problem, auch aus Sicht des Marktes?
Ja, das haben wir, jetzt lass mich überlegen, wann war das letzte Woche, war das nicht, das war doch letzte Woche, als wir diesen einen Tag hatten, wo diese Kommentare rauskamen, dass Trump, dass da doch irgendwas passieren soll, und dann ist der Dollar auch an dem Nachmittag ziemlich deutlich gefallen, dann haben die das wieder zurückgezogen, dann ist das wieder, hat sich das wieder nivelliert. Es ist sicherlich ein Thema, wobei interessanterweise auch recht unterschiedlich, würde ich sagen, im Währungsmarkt und im Bondmarkt. Also beim Dollar sieht man an dem Tag zum Beispiel, hat man sehr deutlich gesehen, dass es ein Faktor ist, dass sozusagen das Thema ist die Unabhängigkeit der Fed auch in Gefahr, dass das den Dollar auch belastet. Und ich würde sagen, das ist auch in den letzten Monaten insgesamt ein Belastungsfaktor gesehen. Bei den Renditen ist es ja so, wenn man darüber nachdenkt, dass die Unabhängigkeit der Fed in Gefahr ist, dann würde ich mal sagen, würden die Renditen am langen Ende, also US-Staatsanleihen, steigen, um diesen Unsicherheitsfaktor einzupreisen. Mhm. Ganz zuletzt sind die aber eher wieder gefallen. Also insofern finde ich es nicht ganz offensichtlich zu sagen, es hat für den Markt einen ganz klaren Einfluss insgesamt. Für den Dollar kann man das aber durchaus, würde ich sagen, dass da ein klarer Einfluss ist. Ja.
Okay. Das zweite Thema, was derzeit natürlich die Märkte beherrscht, ist das, ja, die Handelspolitik von Trump. Und mit Blick auf Euro-Dollar natürlich der Zollstreit mit der EU. Jetzt die Frage, da wird ja fleißig verhandelt, wird es eine Lösung geben und was passiert, sollten die Verhandlungen scheitern?
Also die Marktreaktion war ja eigentlich recht verhalten bislang. Also diese 30%, der Brief kam ja an. Man fühlt sich so ein bisschen wie in der Schule, da gab es auch Briefe früher, wenn man nicht die richtigen Noten hatte oder so. Gab es da nicht was früher? Ja.
Doch,
ich habe sowas natürlich noch nie bekommen. auf jeden Fall, die Marktreaktion fand ich recht verhalten. 30% ist ja schon deutlich mehr als diese 10%, die ja sowieso im Raum standen. Insofern hat es mich ein bisschen überrascht, dass Euro-Dollar nicht deutlicher darauf reagiert hat, weil die Angst ja dann natürlich sein muss, dass wenn sehr hohe Zölle kommen, dass das für die europäische Konjunktur ein Riesenproblem ist. Ich glaube, die verhaltene Marktreaktion ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Das eine ist, glaube ich, dass man mittlerweile wirklich verstanden hat, dass eine restriktive Handelspolitik für beide Parteien problematisch sind. Handelskrieg gewinnt ja keiner, wie man weiß. Also, dass auch die USA darunter leiden würden. Ich habe das andere ist aber auch, dass der Markt auf eine Einigung setzt. Also, ich habe das auch hier bei uns gemerkt. Also vor ein paar Monaten, wenn so ein Brief gekommen wäre, wären wir über die Gänge gerannt, hätten uns überlegt, was machen wir mit der Prognose, müssen wir Anpassungen vornehmen. Und jetzt sind wir viel gelassener und sagen, ja, jetzt warten wir erstmal ab. Wir denken zwar in Szenarien, die Kollegen der Volkswirtschaft haben ja auch gerade eine Studie veröffentlicht zu dem Thema, wo sie darlegen, was passieren würde, wenn. Aber man ist so ein bisschen entspannter, man hat sich daran gewöhnt, dass solche Sachen kommen. Und ich glaube, der Markt setzt einfach drauf, dass es zu einer Einigung kommt.
Ja, Trump, always chickens out, ja.
Ja, Taco, genau.
Ja, wenn es dazu käme, also aufgrund von steigenden Handelszinsen ein schwächeres Wachstum in Eurozone wirklich bekommen würden, ja. Also sollte es keine Einigung geben, wäre das für die EZB ein Signal, dann noch weiter die Zinsen zu senken?
Also wenn es zu keiner Einigung kommt und wir wirklich 30% Zoll kriegen, dann ist das natürlich durchaus ein herber Schlag für die Eurozone, für das Wachstum hier. Und dann ist auch die Frage, was macht die EU? Weil ich meine, bisher hat man sich ja zurückgehalten. Es gab ja jetzt keine Gegenzölle, die erhoben wurden. Es gab einige Stimmen, die gesagt haben, wir müssen das jetzt sofort machen. Im Endeffekt haben die moderateren Kräfte dann dominiert und gesagt, nein, wir warten jetzt ab, wir verhandeln erstmal und setzen auf eine Einigung. Wenn aber jetzt diese Verhandlungen scheitern, dann wird die EU ja reagieren müssen, allein schon, um ein Signal zu setzen. Das heißt, dann haben wir eine Eskalation, die natürlich das Wachstum oder die Wachstumsperspektiven für die Eurozone durchaus eintrüben würde. Ich meine, 30% ist schon ein Wort. Dann gibt es ja auch noch die sektoralen Zölle, die ja auch schon da sind. Also es ist ja nicht mit 30% getan. Das ist ein Problem, insbesondere natürlich für die eher exportorientierten Länder in der Eurozone. Und insofern wird es Eintrübungen geben im Wachstumsausblick. Und das ist natürlich per se, würde man sagen, okay, das spricht vielleicht für eine etwas expansivere Geldpolitik, wobei natürlich die EZB ein Preisstabilitäts- und kein Wachstumsmandat hat. Mhm. Das heißt, für die EZB ist ja ausschlaggebend, was passiert mit der Inflation. Jetzt könnte man sagen, schwächeres Wachstum heißt auch, dass die Inflationsrate eher nachlassen sollte, die Inflationsdynamik eher nachlassen sollte. Das einzige Risiko ist natürlich die Frage, inwiefern Gegenzölle zu inflationären Schüben in der Eurozone führen. Aber ich sag mal so, die EU wird kein Interesse daran haben, das so hochzuschrauben, dass es einen riesen Einfluss auf die Inflationsrate hat. Das heißt, unterm Strich haben wir wahrscheinlich weniger Wachstum und immer noch moderate Inflation. Und das öffnet sicherlich die Perspektive für die EZB dann, in diesem Szenario die Zinsen etwas weiter zu senken, als wir das jetzt erwarten.
Okay. Blicken wir vielleicht nochmal auf unser Hauptszenario. Wo geht denn die Reise für Euro-Dollar hin?
Also wir haben in der Prognose für 12 Monate 21 drinstehen. Das sieht sicherlich heute auch ein bisschen moderater aus, als es das beim Entstehen der Prognose getan hat. Aber ich glaube, wir fühlen uns damit ganz wohl. Das eine ist, dass wir natürlich eine für die US-Konjunktur durchaus eine Abschwächung erwarten, die sich eben unter anderem auch daraus ergeben wird, dass die Inflation in den USA steigen wird. Bisher haben wir immer das Thema, dass wir überraschend wenig Inflation eigentlich in den USA sehen. Es sind ja alle davon ausgegangen, dass mit Einführung der Zölle die Inflation in Amerika sehr schnell, sehr sprunghaft ansteigt. Was sich jetzt gezeigt hat, ist, dass Unternehmen vorsichtiger sind. Viele haben einfach das Problem, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie planen sollen. Also die in diesem Dschungel an Zöllen, Ankündigungen, Rücknahmen, Aufschüben, Verhandlungen blickt ja auch keiner mehr durch, sodass viele Unternehmen sich erstmal zurückgehalten haben. Was aber nichts daran ändert, dass mittelfristig wahrscheinlich jetzt sehr bald, werden diese Zölle auch in den Preisen ankommen. Das heißt, die Inflation in Amerika wird steigen und das wird das Wachstum dämpfen, was ja ohnehin schon so ein bisschen angeschlagen ist, weil das natürlich direkte Auswirkungen auf den Konsum dann wiederum hat. So, dann kommt die Steuerreform hinzu, die ja für viele Menschen eigentlich sicherlich keine Erleichterung bringt. Also Sachen wie Medicare, Ausgaben werden gekürzt. Das heißt, da kommen ja eigentlich mehr Belastungen auf die Menschen hinzu. Heißt schwächeres Wachstum in Amerika. Insofern für den Dollar keine guten Nachrichten. Dann die Handelspolitik, der Politikstil überhaupt in den USA, also diese erratische Politik, wo man heute nicht weiß, was morgen passiert Donald Trump alles über Social Media macht und so weiter und so fort. Das belastet natürlich. Die Fed, wir hatten es gerade schon angesprochen, die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Pfad ist eine Sache, aber die Diskussion über die Unabhängigkeit der Fed, kommt nächstes Jahr eine geldpolitische Taube, wird das zu Zinssenkungen führen, vielleicht in einem Umfeld, in dem diese gar nicht gerechtfertigt sind. Also all das lastet auf den Dollar. Also Dollar, würde ich sagen, ist ziemlich eindeutig, da ist ein Vertrauensverlust entstanden, den man nicht mehr einfach reparieren kann. Und ehrlicherweise, selbst wenn es könnte, wird Trump es ja nicht machen. Also da haben wir auch 3,5 Jahre vor uns. Und in Europa ist es so, wir haben auch hier eher so ein kein berauschendes Wachstum, würde ich sagen. Das wird im nächsten Jahr dann besser mit den Fiskalausgaben. Friedrich Merz hat ja auch gerade gestern darüber gesprochen, wie groß die Investitionen sein werden. Und da kommt ganz viel. Ich glaube, man ist so ein bisschen marktseitig in abwartender Haltung. Mal gucken, ob es wirklich passiert und ob es dann auch umgesetzt werden kann. Aber die Perspektiven bessern sich eigentlich dann auch irgendwann. Und insofern glaube ich, 1,20 ist realistisch, weil ich meine, natürlich, als wir hochgelaufen sind auf 1,18 oder so, da denkt man, ja, jetzt hier 1,20 ist viel zu wenig. 1,40. Jetzt, ne? Genau. Aber man muss natürlich im Blick behalten, auch wenn es hier in Europa im nächsten Jahr wirtschaftlich ein bisschen besser aussieht. Und das kann man sicherlich anführen, aber wir haben ja noch genug Probleme und es sind ja auch keine blühenden Landschaften. Also von daher gesehen muss man die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen. Also mit 1,20 fühlen wir uns, glaube ich, ganz wohl mit der Prognose. Und ich glaube, ja, das ist auch realistisch.
Okay. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein kurzer Blick auf die Renditen. Im 10-Jahres-Bereich sind die Renditen ja sowohl in Deutschland als auch in den USA zuletzt etwas gesunken wieder. Mhm. Gehen wir denn weiterhin davon aus, dass dieser mittelfristige Trend steigender Renditen Bestand haben wird?
Ja, ja, okay. Ich denke schon. Also da spielt sicherlich das Schuldenthema auch eine große Rolle. Also in den USA haben wir jetzt dieses neue Steuerpaket, was natürlich die Verschuldung, die ja ohnehin schon problematisch hoch ist, weiter anheizen wird. Das heißt, das Schuldenthema ist da auch sehr präsent. Es ist auch in Europa, in Deutschland präsent. Mit den Fiskalpaketen, die da jetzt kommen, wird dann die Verschuldung steigen. Das übt natürlich tendenziell Aufwärtsdruck auf die Renditen aus, wobei man ein bisschen aufpassen muss. Also ich glaube, bei den Bundesanleihen, man muss ein bisschen schauen, dass man vielleicht den Einfluss von Emissionstätigkeit auf die Rendite nicht überschätzt. Also es gibt statistisch keine Korrelation zwischen Emissionstätigkeit und den Renditen. Aber das schwelt, dieses Fiskalthema schwelt im Hintergrund und das spielt eine Rolle und das wird die Renditen auch tendenziell nach oben treiben. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die EZB jetzt am Ende ihres Leitzinssenkungszyklus ankommt. Also wir haben noch eine Zinssenkung in der Prognose, dann ist Schluss. Und auch das führt ja zu steigenden Renditen. Das Wachstum wird ein bisschen besser nächstes Jahr. Also insofern passt das ganz gut. Wir haben da 3% im Visier für die Bundesanleihen, für die Treasuries. In Amerika sind es 5%. Also ich glaube, dieser Trend, der wird intakt bleiben, ja.
Okay. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass du mal auf der anderen Seite wieder bei uns war.
Danke.
Und an unsere Zuhörer bis nächste Woche. Ihnen hat dieser Podcast vom 22. Juli 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.